Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und heute habe ich mal keinen Gast, sondern der Micha ist da. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich.
Ich frage dich, steht einem Podcaster nicht das Recht auf eine schnelle Verkastung zu, wenn er sich das Spiel im Schweiße seines Angesichts erarbeitet hat?
Worauf willst du anspielen, werter Herr Kollege?
Ja, wir reden über Bioshock The Collection. Nee, einfach Bioshock Collection heißt sie, glaube ich.
Infinite würde ja passen zur Wartezeit, fällt mir gerade auf.
Das stimmt tatsächlich. Und wie es halt so oft ist, ich habe ein Spiel dann durchgehetzt und gesagt, oh, muss man möglichst schnell spielen, damit man es vercasten kann. Und dann kam der Micha und gesagt, ja, mal langsam. Und dann geht er ein oder andere Monat ins Land, bis der Micha dann auch mal die Zeit gefunden hat. Weil es gibt ja auch viele Spiele mit japanischen Schulmädchen, die auch gespielt werden wollen.
Das ist richtig.
Da muss so eine Bioshock Collection schon mal hinten anstehen. Aber jetzt haben wir es mal endlich geschafft. Ganz kurz zur Erklärung, die Collection ist eine Sammelbox mit drei Spielen, und zwar Bioshock 1 und 2 und Bioshock Infinite. Und das ist so umfangreich, dass es sogar auf zwei Discs kommt. Dich wird aber wahrscheinlich erfreut haben, dass es keinen Day-One-Patch gibt. Mhm. Das heißt, offenbar sind alle Inhalte wirklich auf der Disk und es musste kein Flickwerk betrieben werden.
Nee, tatsächlich. Also auch keine Fehler oder so. Es lief von vornherein direkt sehr gut. Und da sind sogar DLCs ja dabei, also Burial at Sea, die Seebestattung zu Deutsch, ist auch mit auf der Disc drauf, sogar dieses Multiplayer-Add-on, Luftschlacht-Dings da, hab den Namen vergessen. Aber das ist auf jeden Fall auch dabei. Also die haben alle Inhalte gleich direkt auf die Disc gepackt. Und wer jetzt sagt aus Sammlergründen, ne, ich hätte jetzt gerne die Bioshock Collection komplett im Regal zum Abheften sozusagen, der kann das sich beruhigt kaufen. Da gibt's keine Download-Sachen.
Das ist schon mal was sehr Positives, weil wir haben ja durchaus schon Collections erlebt, in denen 18 Gigabyte Patch noch irgendwie drin waren. Aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, bei Halo war wenigstens der Multiplayer mit dabei und bei Bioshock, ich weiß jetzt nicht, ob so viele Leute Bioshock wegen des Multiplayers gespielt haben und ob sich da so viele Leute heute noch drauf einlassen würden, aber den haben sie gestrichen, zumindest für den ersten und zweiten Teil.
Ja.
Hat mich jetzt nicht gestört, weil ich wollte es eher wegen der Singleplayer-Erlebnis nochmal spielen, aber nur der Vollständigkeit halber, wer jetzt sagt, oh geil, Bioshock, damals immer cool Multiplayer, der wird jetzt bei der Collection in die Röhre schauen. Ich habe jetzt den ersten Teil nochmal gespielt, den zweiten habe ich leider noch keine Zeit dafür gefunden, also diesmal sogar auch Schande auf mich und Infinite war einfach noch nicht alt genug für mich, also ich bin bei so Collections und HD-Remakes immer so ein bisschen, das muss schon so mindestens 5-6 Jahre, wenn nicht sogar mehr her sein, dass ich da nochmal Lust drauf habe, sonst ist mir das einfach noch zu frisch in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es du warst. Du weißt auf jeden Fall, dass du den zweiten nochmal gespielt hast. Hast du den ersten auch nochmal reingeschaut?
Also den ersten, ja, da habe ich nochmal reingeguckt. Den habe ich damals durchgespielt. Den zweiten kannte ich jetzt nicht. Der war jetzt neu für mich. Den habe ich jetzt in der HD-Kollektion gespielt. Infinite habe ich auch nochmal reingeschaut. Da habe ich meine Erinnerung auch noch frisch. Aber ich kannte die Seebestattung noch nicht. Also das habe ich jetzt gerade, sogar heute vor ein paar Stunden erst noch durchgespielt. Die habe ich damals, als sie rauskam, nicht gespielt und ja, deswegen ist es eigentlich eine gute Mischung. Ich glaube, wir haben alles, wenn wir uns beide zusammensetzen und das durchmixen, haben wir Eindrücke aus allem.
Wissenspooling, ja, genau. Ja, ja, also dann würde ich sagen, wir fangen mal mit Bioshock 1 an. Da habe ich das meiste Know-how und das meiste Wissen drüber. Und bei Bioshock 2 kannst du dann so ein bisschen erzählen, weil ich finde auch diese, wie die Serie sich so entwickelt hat und so, das ist auch ganz interessant. Da können wir dann vielleicht am Ende nochmal drüber reden. Ich war damals sehr gehypt auf Bioshock 1, muss ich tatsächlich zugeben, weil das war so dieses, oh krass, so die nächste Stufe des Shooters und man wusste schon, dass das halt so in der Tradition von System Shock steht und dass da einfach total viel an Möglichkeiten drin sein sollen und ich hab's jetzt dann auch jetzt im Rückblick nochmal gespielt und fand's dann schon auch irgendwie vom, ja, wie sagt man da, dieses, im Englischen nennt man das immer so Sense for Time and Place oder sowas. Also, wie sie es schaffen, dort eine Welt zu bauen und dir gleich am Anfang in diesem Exposé, das ist bis heute irgendwie genial, finde ich, mit du stürzt da ab und dann findest du diesen Leuchtturm da auf hoher See, dann steigst du da in so eine Tauchglocke und fährst nach unten und dann machst du erstmal nichts, sondern hast halt einfach eine Tauchfahrt, hast einen Blick auf Rapture und es kommt schon so ein bisschen Foreshadowing, so ein kleiner Einblick halt auf alles, was da noch kommen mag. So, du siehst halt schon mal so ein Big Daddy durch ein Fenster, der ist aber noch keine Bedrohung für dich und der interagiert auch noch in keinster Weise mit dir, sondern es wird dir einfach nur so ein bisschen so vor deinen Augen so vorbeigeführt in so einem Vorhang, was jetzt so demnächst kommt, so nach dem Motto, ne? Wie so next time on Bioshock so ungefähr. Und das finde ich schon tatsächlich einfach auch nach heutigen Maßstäben immer noch eine sehr coole Sache, weil das einfach so Lust und Laune macht auf diese Welt. Und dann dieses Rapture mit seinem Art Deco und wie sie das alles gebaut haben und wie diese ganzen Levelbereiche zusammenhängen, finde ich schon nach heutigen Maßstäben auch immer noch ein sensationell gutes Spiel, muss ich sagen.
Mit Bioshock verbindet mich so eine Hassliebe. Denn all das, was du jetzt gerade gesagt hast, genau das liebe ich auch an Bioshock. Das liebe ich an dem Spiel. Die Art und Weise, wie die Welt aufgebaut wird, das ist ja eine Dystopie, die da dargestellt wird, eine unglaublich fantasiereiche, richtig starke, auch gesellschaftskritische und politisch durchaus relevante Zukunftsvision, die auch Themen zu dem Zeitpunkt, wo Rapture gebaut ist, ja so 50er, 60er, aufgegriffen werden, ist unglaublich, unglaublich guter Stoff, also der auch wirklich in jedem Science-Fiction-Roman auch hochgelobt werden würde. So, das ist halt das Besondere, dass das halt alles in diesem Spiel irgendwie dargestellt wird und dass du da wirklich durchgehen kannst durch diese Unterwasserstadt und so. Und das ist fantastisch. Auch dieses Art Deco-Design ist nicht einfach nur, weil es schick aussieht, sondern auch, weil sie diesen Zeitgeist ein bisschen reflektieren wollten, weil es ja auch um Prunk und um Reichtum und um Wohlstand irgendwo geht, den die Menschen sich da unten erhoffen, die diese Stadt gebaut haben. Und deswegen passt es auch wunderbar in dieses ganze Konzept. Also das Ganze, das ist alles total durchdacht, die Welt. Also das macht auch richtig Spaß, da durchzulaufen und man nimmt so immer wieder neue Details auf, man nimmt immer wieder neue Hintergrundinformationen auf, wie diese Stadt gebaut ist, wie es dazu kam, welche Leute daran mitgebaut haben und so. Und das ergibt alles Sinn. Das ist großartig. Also das, so wie das zusammengesetzt ist, die ganze Welt ist mega geil. Und das hat sich ist überhaupt nicht gealtert. Also du hast ja gerade gesagt, das ist heute noch faszinierend und mir geht's da ganz genauso, wenn du da runtertauchst in diese Glocke und man läuft da durch die Gänge und man erforscht so Stück für Stück die einzelnen Gebäude und dringt immer tiefer in diese Areale vor. Das ist alles in sich auch plausibel aufgebaut und das wirkt total, also die Welt ist mega geil.
Ich find's halt auch total cool, dass das Spiel so, wie nennt man das, bedeutungsschwanger ist. Mhm. Also das ist jetzt kein massiver Spoiler, aber dein Gegenspieler, der auch dieses Rapture ja gebaut hat, der heißt Andrew Ryan und ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf die Anne Ryan, die dieses Atlas Shrugged, heißt es glaube ich im Englischen, geschrieben hat, also diese neoliberale Bibel so ungefähr, ne? Also so dieses der Staat soll sich aus allem raushalten, weil Staat ist nur Kommunismus und wenn man nur den Kapitalismus alles machen lässt, dann wird sich daraus eine tolle Utopie für die Menschheit entwickeln und so. Ist mittlerweile auch alles das Gegenteil bewiesen so ungefähr, aber dieses ja. Buch, was eigentlich natürlich ein fiktionaler Roman ist, aber trotzdem natürlich irgendwie eine Botschaft transportieren will, ist halt, also wenn man sich heute irgendwie, wird bei den Republikanern immer noch zitiert, dieses Buch und deswegen Andrew Ryan, Anne Rand, Atlas ist natürlich einer der Charaktere, den du dann in dem Spiel kennenlernst und also es ist schon fast ein bisschen zu offensichtlich, dass das natürlich alles drauf anspielt, dass dieser Andrew Ryan sich da sein persönliches Utopia bauen wollte, wo es keinerlei Einschränkungen gibt und in Wissenschaft und Medizin und alles erlaubt ist. Und
genau.
Das finde ich schon, also es hat mir auch beim jetzigen Durchspielen einfach nochmal extrem viel Spaß gemacht, diese ganzen Anspielungen zu erkennen und diese Gesellschaftskritik auch als solche wahrzunehmen.
Genau, das finde ich auch fantastisch. Also auch so, wie das dargestellt ist. Du merkst halt wirklich schon, dass diese Utopie, die dieser Ryan sich aufgebaut hat, diese utopische Stadt, dass die dann halt wirklich dann langsam zur Dystopie wird, weil, so wie es im Genre typisch ist, bestimmte Aspekte einer gesellschaftlichen Epoche dann einfach so übertrieben werden, dass sie unweigerlich zum Untergang irgendwie führen müssen. Und das ist im Prinzip Rapture. Das ist so perfekt dargestellt. Er denkt halt irgendwie, er kann auf dem Meeresgrund fliehen und dort sich die Stadt der Träume aufbauen, ohne Grenzen. Und sagt ja auch, hier können Leute machen, was sie wollen, hier haben Wissenschaftler ihre komplette Freiheit, aber je weiter du spielst und je weiter du dieses Puzzle entblößt, desto mehr merkst du halt, dass das alles doch nicht so stimmt und auch in dieser Form nicht funktionieren kann. Und es ist auch geil, wie diese Weltbilder so aufeinandertreffen und so. Und das ist, also es ist natürlich am Anfang offensichtlich an vielen Stellen, wer für welche Position da vertritt. Ich finde das aber in diesem Spiel eigentlich sehr, sehr gut, dass sie es so ein bisschen überdrehen, so, weil ich finde, in diesem ganzen Kontext, auch das Art Deco Design gehört dazu, funktioniert das alles, passt das wunderbar zusammen.
Eine Sache, die ich leider in dem HD Remake jetzt ein bisschen schade fand, war, es gibt Developer Commentaries, aber das sind versteckte Bonus-Items.
Ja, das ist doof.
Was mich tatsächlich sehr geärgert hat, weil wenn die jetzt einfach am Anfang jedes Kapitels irgendwie gekommen wären oder man hätte sie irgendwie relativ offensichtlich neben deinem Missionsziel gefunden, dass man sagt, ja gut, da gehst halt dorthin und hebst sie dann auf, dann hätte ich das viel interessanter gefunden und ich habe halt leider nur eine gefunden, wo sie halt wirklich sich große Mühe gegeben haben. Also du hast dann wirklich die Macher, die dann in einem Studio sitzen und interviewt werden und sagen, ja, wir haben uns dann bei der Szene, haben uns da was gedacht oder den Auftrag haben wir irgendwie 28 Mal umgebaut, bis wir endlich zufrieden waren und bis die Level-Designer auch dann das so gebaut hatten, dass wir als Storywriter damit zufrieden waren, wie diese Welt eingeführt wird. Mhm. Mega interessant. Und dann wird's halt irgendwo versteckt, dass du das als Bonus-Item finden musst. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe relativ viel danach gesucht und ich habe vielleicht 2 von 15 gefunden.
Ja, ist echt ärgerlich. Das ist nicht so cool gemacht wie bei Half-Life 2 zum Beispiel oder Portal 2.
Das ist völliger Schwachsinn.
Ja, also klar, sollte das erst freischaltbar sein, wenn du das Spiel schon einmal gespielt hast oder eine Option extra einschaltbar sein, aber bei Half-Life haben sie ja direkt so offensichtliche Symbole an bestimmten Stellen platziert, die man immer an- und ausschalten kann. Und ich glaube, man muss das Spiel einmal durchgespielt haben, so war das, glaube ich. Und das war total cool. Ich habe mich auch gefragt, weil gerade bei Bioshock, da sind ja sehr viele Gedanken reingeflossen und das Spiel war sehr lange in Entwicklung. Und das merkst du an der Welt einfach, der ganze Schauplatz von Rapture und wie das dargestellt ist und auch diese einzelnen, selbst die Texte, selbst so eher unwichtige Texte, die so Nebenhandlungen erzählen oder so, haben ja trotzdem irgendwo immer Aspekte des utopischen Science-Fictions irgendwie in sich inne und es lohnt sich total, auch die zu lesen, weil man dann einfach, das ist halt eine Riesenstadt, da passiert eine Menge, da sind halt eine Menge verschiedener bewegender Figuren unterwegs so und da ist ganz viel unter der Oberfläche, das ist großartig. Und das Beste ist ja, um ein kleines bisschen vorzugreifen, dass es bei Mirror at Sea ja sogar noch weiter vertieft wird. Also du denkst, du spielst Bioshock 1 und 2 und denkst, okay, jetzt habe ich alles gesehen, was mit Rapture zu tun hat. Und dann spielt man die Seebestattung und kriegt noch mehr Antworten und noch mehr Fragen auf. Es ist großartig. Also die ganze Welt ist super dicht und total intensiv erzählt. Und es ist schade, dass es dann halt keine Making-of-Kommentare dazu gibt, so richtig gute, die auch offensichtlich sind, wo jeder was von lernen kann.
Ja, eigentlich sind sie richtig gut, aber sie sind halt so versteckt, dass man sie wirklich nur findet, wenn man jedes Fitzelchen in dem Spiel absucht und quadratzentimeterweise vorgeht. Und das finde ich halt schade, weil ganz ehrlich, ich finde, so Developer-Commentaries sollten nicht sein, was man irgendwie dem Completionist als Super-Bonus dahin wirft, sondern wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich habe jetzt vielleicht gar keine Lust mehr, Bioshock nochmal zu spielen, aber mich würden die Kommentare dazu interessieren. Mich würde interessieren, was die sich damals dabei gedacht haben. Das möchte ich mir einfach separat anschauen. Also, keine Ahnung, man schaut sich ja auch manchmal vor einem Film nochmal irgendwie, wenn es da ein gutes Making-of gibt, das vielleicht einfach nochmal an und schaut sich den Film gar nicht mehr an, weil man sagt, den habe ich jetzt schon 8-mal gesehen, aber das Making-of würde mich jetzt interessieren, was exklusiv in der Blu-ray ist oder so.
Ja, gerade weil Spiele ja immer noch so für viele sowas ganz, der Entstehungsprozess ist ja für viele auch nicht klar. Das ist ja nicht so wenn du einen Film kaufst und den hast du auf DVD, ist eigentlich Making-of mittlerweile schon Standard. Also da ist zumindest eine Featurette drauf, die wird ja auch als Werbematerial oft benutzt und schon vorab vor dem Film im Internet veröffentlicht oder so, um Werbung für den Film zu machen, das packt man damit auf die Blu-ray drauf. Bei Spielen, also wenn man sich jetzt nicht mega krass dafür interessiert, wissen viele Leute ja auch überhaupt gar nicht, wie so ein Spiel entsteht. Und ich finde, das ist dann gerade bei so einem Titel wie Bioshock, der doch schon sehr bekannt ist und den sich wahrscheinlich auch viele Leute dann jetzt auch nochmal kaufen, wäre das eigentlich ideal, sowas dann auch da reinzupacken. Also finde ich auch super schade.
Ja, und es war in dem Making-of, was ich gesehen habe, gab es auch die Evolution des Big Daddies. Das war sehr interessant. Cool. Also da haben sie dann wirklich so, okay, der erste Big Daddy sah halt so aus. Und dann haben wir uns gedacht, nee, der muss irgendwie größer sein. Also haben wir hier diesen zweiten Anlauf ausgearbeitet. Und dann kamen wir mit diesen Taucherglocken oder Taucherhelm oder Taucheranzug oder weiß nicht, wie man das nennen soll, Design. Und das fanden wir dann total gut. Aber dann haben wir hier noch so ein bisschen was gemacht und dann hat er hier noch seinen Bohrarm bekommen. Und du siehst halt wirklich, wie so nach und nach in so Iterationen, und das ist ja was, was sehr typisch ist fürs Game Design, nicht nur, aber besonders, dass du halt in Iterationen arbeitest, dass halt die Artists mit irgendeinem Vorschlag kommen, dann sagt der Storywriter, ja, cool, aber passt nicht so ganz zu dem, was ich geschrieben habe. Vielleicht könnt ihr den noch einen Tick böser machen. Alles klar. Und dann wird der halt irgendwie, kriegt er rote Augen. Und sofort sieht er böser aus, als wenn er jetzt irgendwie grüne Augen hat und so. Mhm. Und das ist total interessant. Und gerade sowas finde ich, wenn sowas in der Collection dann in eine HD-Version gibt, die ja eben auch speziell dann eben Sammler anspricht und Leute, die großes Interesse an dem Spiel haben. Hm. Das ist halt schade, wenn man sowas verpackt. Aber ich finde diese Big Daddies auch heute noch toll, ne?
Ja, weil ja, so, die sind geil. Ja.
Die so umherstapfen und das ganze Level wackelt halt so und das sind so richtig böse, massive, weil die dann ja auch immer dieses
dieses Heulen, Geräusch, ne?
So, so cool. Von sich geben. Und die kümmern sich ja auch überhaupt nicht um dich. Das ist denen scheißegal, was du da machst, solange du sie und die Little Sisters, die sie ja beschützen, in Ruhe lässt.
Also das ist ja auch so cool in der Welt, dass du kommst da irgendwie rein und die funktioniert so. Die ist so in, die hat so eigene Regeln. Und du checkst am Anfang überhaupt nicht. Also wenn du es zum ersten Mal spielst, du checkst gar nicht, was ist hier eigentlich los. Man ist so, man fällt ja wirklich Hals über Kopf in einen Albtraum rein. Wirklich so. Man wird ja wirklich total reingeworfen und bis man, und das macht diese Faszination auch, also selbst nach vielen Jahren, wenn man das halt vielleicht auch ein bisschen vergessen hat, so diese ersten Spielstunden sind so cool, wo du da durchläufst und alles ist irgendwie total bizarr und merkwürdig und du denkst, ist das Zufall oder hat das alles einen Sinn? Und dann schlüsselt sich nach und nach auf, dass das alles wirklich einen Grund hat, so. Aber die Welt ist halt so weit in den Abgrund gestürzt, dass sie dir halt natürlich total fremd vorkommt am Anfang. Und diese Big Daddies sind so ein Ding. Die laufen an dir vorbei und die sind irgendwie da und präsent, ein Riesenmonster so, aber auch die haben eigene Regeln und eigene Mechaniken und die dann auch im Laufe der Serie auch nochmal genauer erklärt werden. Das ist total fantastisch.
Ich musste mich am Anfang von der Technik her witzigerweise ein bisschen umgewöhnen, weil auf L2 auf der PS4 liegen die Plasmide, also diese ja, in einem Fantasy-Rollenspiel würde man sagen, die Zauberfähigkeiten. Also ja, du kannst dann halt so Lightning Bolts und irgendwelche Flammendinger schießen oder kannst irgendwelche Bienen beschwören. Und das war am Anfang so ein bisschen irritierend, weil man mittlerweile einfach gewohnt ist, dass dort halt Zielen über Kim und Korn ist. Wenn man halt einen normalen Shooter gespielt hat, indem man einfach mit einer Waffe dann das Visier aufschaltet. Und da brauchte ich am Anfang so ein bisschen, bis ich das dann raus hatte, so, ah nee, stimmt, klar. Ich habe dann immer irgendwie versehentlich Plasmide ausgelöst, wenn ich irgendwie schießen wollte. Mhm. Das führt mich aber auch gleich zu dem nächsten Punkt. Es ist halt im Kern doch irgendwie ein Shooter. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass mir das auch damals so ein bisschen als Enttäuschung in Erinnerung geblieben ist. Es ist halt kein Deus Ex, wo man sich irgendwie durchschleichen kann, wo man sich durchquatschen kann, wo man unterschiedlichste Möglichkeiten hat, die Level zu lösen. Mhm. Und das ist auch aus meiner Sicht bis heute so ein bisschen das Problem dieser Serie gewesen, dass sie dann doch zu viel Fokus einfach auf Action und auf Krawall gelegt haben.
Ganz genau, ja.
Und es macht so wenig aus diesen Mechaniken. Es ist halt dann doch nur ein, in Anführungsstrichen, nur ein Shooter.
Genau, das ist mein Problem auch damals schon gewesen. Also ich komme auch von System Shock und System Shock fand ich, obwohl dieses Spiel technisch halt nicht auf der Höhe war, war für mich sowas wie so eine Mischung aus Survival Horror und RPG. So, also da hatte jeder Gegner war irgendwie gefährlich, gruselig, unheimlich so. Und deswegen war System Shock, gerade System Shock 2 war für mich eins der, bis heute noch eins meiner Lieblingsspiele, weil das fand ich wirklich gruselig und da war auch wirklich jeder Gegner irgendwie gefährlich. Und deswswegen habe ich erwartet, dass Bioshock auch in so eine ähnliche Richtung geht, dass es irgendwie, ne, weil die ganze Welt, die da unter Wasser dargestellt wird und auch so die Monster und die Kreaturen, das wirkte alles so, als würde das jetzt eher in so eine Survival-Horror-Richtung gehen. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist am Ende ein Shooter. Es wird unheimlich viel geschossen. Es gibt da sehr viele, sind die Splicer, ne? Also diese Menschen, die drogensüchtig sind, die springen in Scharen teilweise auf dich zu. Und es hat verschiedene Probleme, dieser Shooter. Also es funktioniert als Shooter auch nicht richtig. Das eine ist, es fühlt sich für einen Shooter einfach nicht gut genug an. Du hast ein sehr schlechtes Trefferfeedback. Du hast kriegst kein richtiges Gefühl für diese Steuerung, für diese Waffen irgendwie. Also jedenfalls ging es mir so, das fühlt sich alles so ein bisschen an, als würde man ein Stück Seife steuern. Und dann hast du durch diese, da gibt's ja diese Chamber, diese, wie heißen die nochmal, diese, wo man wiederbelebt wird.
Vita Chamber.
Ja. Vita Chambers, genau. Das sind so wieder, das sind so Kontrollpunkte im Prinzip. Die werden halt im Spiel aber sehr cool dargestellt als so Chambers halt eben, wo man irgendwie raussteigen kann. Das ist ja dann tatsächlich auch ein Produkt, das irgend so ein Wissenschaftler da entwirft. Aber das Ding ist, wenn du stirbst, dann wirst du auf den, zu dem nächsten Vita Chamber zurückgesetzt. Das Blöde ist halt nur, wenn dann halt in dem Moment die ganze Zeit die ganzen Gegner umherlaufen, dann musst du aus dem Chamber raus und musst mit einer halben Energieleiste dich da irgendwie freikämpfen. Und so kommst du manchmal in so einen Kreislauf irgendwie rein. Du stirbst, weil du zu wenig Energie hast, dann wirst du wieder zurückgebeamt, dann kommen die nächsten Gegner angelaufen und so. Und so geht's oft die ganze Zeit, weil diese Orte sind halt, was eigentlich für ein Horrorspiel gut wäre, sind aber für einen Shooter viel zu komprimiert. Also da sind viel zu viele Gegner auf einem viel zu engen Raum. Und man sitzt dann da und es gibt da irgendwie so Stellen wie zum Beispiel diesen Teegarten, an den kann ich mich erinnern. Ich fand das furchtbar vom Spiel. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und diese Fähigkeiten sind auch, du denkst, okay, geil, jetzt habe ich Fähigkeiten, jetzt muss ich schlaue Sachen machen. Zum Beispiel, es wird ja immer so angedeutet, dass man zum Beispiel mit dem Elektroblitz auf Wasser ziehen kann und alle Gegner, die da drin sind, die werden elektrisiert. Aber das machst du effektiv im Spiel vielleicht 2-3 Mal. Also diese Taktik, die sich da eigentlich ergeben würde durch die Plasmide, dass du Feuer, Eis und was weiß ich alles einsetzen kannst, das nutzt du überhaupt gar nicht. Es reicht einfach irgendwie Zeug reinzuwerfen und Bots zu hacken. Und das war's. Das wird.
Aber selbst da hätte ich es mir gewünscht, dass man einfach auf Hacken skillen kann und dann ist man halt ein guter Hacker und dann kann man die Umgebung für sich einsetzen und dann kommt man da auch mehr oder weniger durch, ohne selber Gewalt auszulösen, indem man halt einfach dann irgendwie Drohnen hackt, Roboter hackt, Überwachungskameras hackt und so dann eben in Anführungsstrichen die Drecksarbeit von der Welt selber erledigen lässt. Also geht ja eben dann teilweise in Deus Ex durchaus, dass du halt sagst, ja, okay, ich hacke dann irgendwas und dann schießt halt das Auto-Turret da die Gegner weg und dann kann ich da so weiterlaufen. Das ist dann zwar auch nicht geschlichen, aber es passte halt zu meinem Spielstil und bei System Shock ging das ja durchaus, dass du halt einfach Konflikten aus dem Weg gegangen bist, indem du sie nicht irgendwie. Es gab natürlich Gewalt und Konflikte, aber du hast im Prinzip die so gelöst, dass du selber dir nicht die Hände schmutzig machen musstest.
Genau, und gerade bei System Shock 1 war das auch wirklich so, dass jeder Gegner, also es waren ja dann meistens Roboter oder diese Cyborgs und die waren halt einfach sehr gefährlich. Wenn du die aufgeweckt hast, dann musstest du einfach entsprechend gut vorbereitet sein. Aber du konntest halt auch immer diese Alternativroute gehen und vielleicht dann irgendwie über Maschinen oder über andere Teile dann halt versuchen, rumzugehen. Das war auch viel, viel näher an Deus Ex natürlich dran. Und das finde ich, das ist etwas, das ist mir jetzt beim Spielen, gerade bei den ersten beiden Spielen, ich finde, bei Infinite, da reden wir gleich noch drüber, das ist ein bisschen anders da. Aber hier bei den ersten beiden, das hat mich so gestört. Und das Spiel lebt zum Glück von der ganzen, von dem Design und von der Welt und von dem Ganzen. Und man hat auch, man beißt sich da so durch, weil man unbedingt wissen möchte, wie geht das weiter. Und es macht einfach unheimlich Spaß, da durchzulaufen. Aber mir wäre es viel lieber gewesen, sie hätten das Gewicht ganz von der Action ganz weit runtergenommen. Also wirklich ganz weit zurück, sodass die Konfrontationen dann auch mehr Gewicht bekommen, also mehr Bedeutung bekommen. Es hätte ja zum Beispiel völlig gereicht, wenn du zum Beispiel nur gegen ein paar Big Daddies kämpfen musst. Die Splice hätten gar nicht sein gemusst irgendwie. Aber manchmal gibt's ja wirklich Bereiche, da hast du das Gefühl, du spielst Doom. Und das ist irgendwie einfach schade.
Aber das ist dann im zweiten auch so, da zieht sich dann durch, oder? Okay. Weil es ist ja ganz interessant, dass das erste ja von Irrational Games und das dritte, also Infinite ja auch, aber der zweite Teil ist ja von einem anderen Studio. Da hat ja irgendwie 2K Marine, die sitzen, glaube ich, in Boston oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt überhaupt noch gibt. Aber die wurden mehr oder weniger, damit es nicht so lange dauert, mit einer Fortsetzung beauftragt. Und die haben dann eben diesen zweiten Teil da gemacht. Und der scheint sich dann aber ja relativ nah an dem ganzen Gameplay zu halten. Also ich habe ihn auch damals dann gespielt, habe es aber irgendwie nicht mehr so genau in Erinnerung. Ich kann mir nur erinnern, dass es da Big Sisters gibt.
Ja, also dem zweiten spielt zum Big Daddy. Deswegen macht es ja schon ein bisschen mehr Sinn, dass man dann halt auch auf Konfrontationskurs geht und da einfach alles Mögliche wegzecht. Aber der hat einen ganz entscheidenden Designfehler, du fühlst dich einfach nie wie ein Big Daddy. Also du hast zwar die Vignettierung des Helms und du hast diesen Bohrer als Arm und so, aber du kennst die Big Daddies aus dem ersten Teil halt einfach als schwere, schon fast mechartige Kreaturen irgendwie, die so stampf, 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 also wirklich sich langsam bewegen, dafür aber ziemlich unkaputtbar sind. So. Und hier haben sie aber die Laufgeschwindigkeit fast dem eines Menschen angepasst. Insofern ist das weg. Du hast auch nicht dieses Stampfen auf dem Boden oder so, sondern hast einfach irgendwie, also es fühlt sich nicht an wie eine Maschine oder wie als würdest du in so einem Taucheranzug stecken. Und na gut, das vergisst man dann irgendwann, aber das Spiel ist so ein bisschen linearer strukturiert, hatte ich das Gefühl. Es ist so, ist ein bisschen geführter als das erste Bioshock, was die Areale betrifft, fühlt sich auch deshalb ein bisschen mehr wie ein Shooter an und ist jetzt auf gar keinen Fall schlecht, weil es halt die Geschichte erweitert, weil es auch ganz cool ist, mal die Perspektive aus der Sicht eines Big Daddies irgendwie zu sehen, aber es hat auch genau dasselbe Problem wie das erste, was die Action betrifft. Also das hat mich, deswegen habe ich gerade vorhin gesagt, Hassliebe, weil ich liebe halt alles, also gerade bei Bioshock 1 und 2 liebe ich halt wirklich das alles, was mit der Weltgeschichte, Story und so zu tun hat, das ist großartig, das ist fantastisch, aber ich kann das Spiel überhaupt nicht leiden. Es langweilt mich teilweise auch wirklich. Also ich denke dann oft irgendwie, das ärgert mich. Und dann muss ich eine Pause machen und komme dann irgendwie nach 2 Tagen wieder und sage, okay, jetzt versuche ich es nochmal. Weil es frustet mich auch totalweise, weil das so schlecht gemacht ist. Und das verstehe ich nicht, weil hat bei System Shock und bei Deus Ex, wo ja dieselben Leute dran saßen, so gut funktioniert. Und warum es bei Bioshock, was in allen anderen Bereichen so ein fantastisches Spiel ist, dass es da nicht funktioniert, habe ich nicht verstanden. Also das hat mich damals gestört. Und jetzt hier beim Remaster ist es mir noch stärker aufgefallen, weil einfach jetzt sehr viele Spiele ins Land gegangen sind und weil es ja Infinite gab, was für mich viel besser funktioniert hat.
Hat es tatsächlich, also weil ich fand Infinite schon auch cool, aber ich fand auch dort, dass es relativ viel auf Schießen und Action ausgelegt war. Und dann fliegst du durch die Luft und natürlich hat es ein ganz anderes Moveset, wie man so schön sagt, aber es war dann trotzdem irgendwie auch so, dass du sagst, na gut, im Grunde ballerst du dich halt einfach durch bis zu dem Marker, der dir als Zielmarkierung angezeigt wird und da hast du dann irgendwas und da geht dann die Story weiter. Aber im Grunde fand ich auch dort, dass spielerisch Abwechslung da auch nicht wirklich irgendwie geboten war.
Das stimmt. Es ist auch kein so besonders guter Shooter, aber aus der Reihe der beste, finde ich. Also da fühlte sich für mich das mit den Waffen zum ersten Mal ganz gut an. Also man hatte sowas wie ein Trefferfeedback. Ich fand die Umgebung und auch so die Hinführung zu den Gefechten fand ich plausibler als bei Bioshock. Irgendwie hatte ich da mehr Spaß. Also es ist weniger von diesem Explorationsaspekt. Man wird ja eigentlich so von einem Ort zum nächsten gescheucht irgendwie. Es ist ja wirklich sehr viele Jahre als die anderen Titel. Aber ich fand so als Actionspiel fand ich das noch eigentlich am besten so. Aber auch da habe ich mir gewünscht, und das ist mir bei dem Add-on dann aufgefallen. Da gibt's dann beim Add-on gibt's nämlich zum ersten Mal dann auch Schleichpassagen, weil du dann in die Rolle von Elisabeth gehst, die zwar auch Waffen dabei hat und auch schießen kann, aber sie ist halt einfach ein bisschen cleverer als der Hauptcharakter und kann halt auch ein paar andere Sachen benutzen, die er nicht macht. Und das habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, das hätten sie das mal bloß so wie in diesen Add-on gemacht, weil das hat viel mehr Sinn gemacht. Hast du das gespielt?
Nee, leider nicht, aber das ist ja witzigerweise so, dass dieses Minerva Sten, was ja, glaube ich, auch ein DLC für den ersten oder zweiten Teil, ich weiß es jetzt leider nicht, ob es für den ersten oder den zweiten Teil war, aber das wird ja auch irgendwie vor allen Dingen für die Story gelobt. Und da sagen die Leute, ja, da funktioniert auf einmal dieses Konzept dann irgendwie. Und da ist alles ein bisschen ruhiger, da hast du nicht so viel Action.
Ja, ja, genau.
Da geht's eher um Atmosphäre. Also irgendwie, dass die DLCs dann eigentlich dann immer das darstellen, was ursprünglich eigentlich im Hauptspiel wahrscheinlich hätte erreicht werden
sollen. Genau, vielleicht erinnerst du dich, wir haben ja damals über Evil Within gesprochen, ne? Und dann gab's auch die
Add-ons. Ja, genau.
Genau, und das ist dieses Add-on mit der Frau, ich habe ihren Namen vergessen, aber die immer um die Gegner herumschleichen musste. Und genau dasselbe Gefühl hatte ich gerade bei dem zweiten Teil von den Seebestattungs-DLCs. So, es gibt am Anfang, es gibt ja 2 Teile und der erste Teil, da spielst du noch den Typ, ich habe seinen Namen vergessen. Und da läufst du wirklich so durch Areale durch, musst mit Leuten sprechen. Das ist wie ein Adventure. Und ich dachte, so müssten die Spiele eigentlich sein. Man redet viel, man erkundet viel, man muss Aufgaben lösen. Das wäre genial. Die Perspektive und die Steuerung, das kann ja alles so bleiben. Das ist ja toll. Aber keine Schießereien. Man muss sich die Umgebung angucken, muss überlegen, was man macht. Das fand ich cool. Dann kommt irgendwann ein Teil, wo man schießt. Das ist dann so wie immer. Und im zweiten Teil verändert sich das Spiel dann plötzlich, weil du dann viel subtiler vorgehen kannst. Also du kannst dann mit Elisabeth als Charakter zwar auch den Kram machen, den man im Bioshock so tut, aber sie kann dann zum ersten Mal durch Luftschächte kriechen. Sie kann Gegner heimlich ausnocken, sie kann schleichen. Und auf einmal hast du irgendwas im Bioshock drin, was der Serie die ganze Zeit gefehlt hat. So, man mag jetzt argumentieren, okay, das passt jetzt nicht zu dem Hauptcharakter, den du normalerweise im Bioshock Infinite spielst, weil das ist ja schon so ein Haut-drauf-Typ und so. Aber ich finde, das hätte das Spiel deutlich besser gemacht.
Ja, ist ganz witzig, aber ich glaube, das ist so was, was sich durchzieht, weil die Entwickler halt beim ersten DLC, da machen wir uns nichts vor, der wird halt während der Entwicklung des Hauptspiels mitentwickelt, weil man schon weiß, dass man halt 1 bis 2 Monate nach Release dann irgendwie DLC raushauen möchte. Und deswegen ist es ja oft so, dass die eigentlich immer relativ ähnlich sind. Also hier bei Destiny war es ja auch so. Da kam ja der erste DLC raus und alle so, hey, Moment, die ganze Zeit kritisieren wir Punkte A, B, C und D an diesem Spiel. Und dann kommt ein DLC, der genau diese Punkte in den Vordergrund hebt. Und da hast du richtig gemerkt, wie sie dann erst in späteren Updates auf die Kritik eingehen konnten, die die Spieler halt geübt haben. Und das finde ich schon sehr interessant, dass man einfach sagt, ja gut, wirklich gut und verbessernd wird ein DLC dann eigentlich erst, wenn er ein halbes Jahr später kommt oder so, wenn die Entwickler wirklich Zeit hatten, sich nochmal hinzusetzen und was komplett Neues zu machen. Dann, ne?
Ich glaube aber auch, dass der Ken Levine, der Creative Director bei allen drei Spielen, der hat, glaube ich, irgendwann mal in irgendeinem Interview gesagt, dass der, dass die Shooter machen mussten, um diese Spiele überhaupt zu finanzieren oder zu verkaufen.
Ja.
Also ich glaube, das war auch eine Auflage von 2K, die haben gesagt, so hier, ne, wir brauchen Action, das verkauft sich gerade gut, die sind ja auch zu einer Zeit entstanden, wo Call of Duty sehr, sehr berühmt und bekannt geworden ist mit Infinite Warfare und so, und ich glaube, dass, also die hätten das Spiel vielleicht gar nicht machen können, hätten die gesagt, wir machen jetzt eher so ein ruhigeres Spiel irgendwie draus, und das war dann wohl dann die Auflage, und das hat man jetzt bei Infinite natürlich ganz stark bemerkt, weil da gab's ja Action satt. Also es besteht ja fast, also es ist ja eigentlich überhaupt nichts mehr von dem, was im Bioshock noch da war, so an Anleihen an Survival Horror, ist ja wirklich reine Bratzerei.
Ja. Ganz kurze Ergänzung, 2K Marine sitzt übrigens in San Francisco, nicht in Boston.
Ah, okay.
Aber total geil, ein großer Teil des Teams, die an Minerva Sten gearbeitet haben, haben dann später Fulbright Company, also sprich Burn Home,
cool,
gegründet. Also das heißt, hat ja dann doch was Gutes gehabt, dass sie dort dann mal mehr oder weniger üben durften bei einem DLC, und dann haben sie dann irgendwie gesagt, ja gut, dann gründen wir unsere eigene Firma, und dann haben sie Gone Home. Und gerade da merkt man ja auch in Gone Home, da geht's viel mehr ums Erleben, Aufsaugen einer Atmosphäre, Erzählen einer Welt, Erzählen einer Geschichte mit geringen Mitteln und so. Und das hat dann da witzigerweise in so einem Indie-Spiel halt wahrscheinlich einfach besser funktioniert, weil da kein Publisher gesagt hat, ja, aber da muss hier noch was mit Waffen und Ballern und
ja, Daniel, aber das ist doch kein Spiel, das hat doch keine Waffe.
Ja, schade.
Nein, aber das ist genau das, was wir meinen, ne? Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Bioshock keine Kämpfe haben darf, auf gar keinen Fall. Also es funktioniert, die Kämpfe machen ja schon, sind ja schon sinnvoll in der Welt verankert. Das macht ja Sinn, es ist ja so angelegt. Das ist halt einfach nur die Gewichtung. Es ist einfach zu viel Action. Das tut dem Spiel nicht gut. Also ich glaube, das Spiel es ist einfach nur eine Frage des Gewichts irgendwie. Mehr bedeutsame Kämpfe, mehr, weil so schießt du ja Horden einfach nur um, und du verlierst dann irgendwann auch so das Gefühl für, dass du irgendwas Wichtiges irgendwie tust, so, weil es dann irgendwie zu einer Routineaufgabe wird, Gegner zu besiegen. Und das darf eigentlich bei einem Spiel, was so auch vor allen Dingen bei Bioshock 1 und 2, was sehr auf Horror eigentlich setzt, darf eigentlich nicht sein. Und das hat mich damals unwahrscheinlich geärgert. Ich hatte echt gedacht, das ist wie System Shock, krasser Horror-Einschlag, man kriegt richtig Schiss vor irgendwie Sachen, aber ist gar nicht. Also das war insofern schon, das war schon sehr enttäuschend für mich so. Also immer noch gut, die Spiele so, aber dabei muss ich sagen, das ist etwas, deswegen, das zerreißt mich immer, wenn ich über Bioshock rede, weil es immer diese zwei Schienen gibt.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich weiß, sowohl rückblickend damals, aber auch jetzt beim zweiten Durchspielen vom ersten Teil so ein bisschen, boah, krass, die Welt und was man da alles entdecken kann. Und man kann da so tief in dieses Rabbit Hole, und dann gibt's noch eine Schicht und dann kann man noch weiter runter, und dann, wie man das alles dann erlebt, und diese klassische After-the-Facts-Erzählung, kannst halt nachher wie bei so einer Zwiebel so langsam rauspulen, was da alles Schlimmes passiert ist, und reimst dir dann im Kopf so zusammen, wie diese Welt dann untergegangen ist. Alles toll, aber vom Gameplay dann halt, wie wir jetzt da irgendwie dargelegt haben, dann doch eben nur ein relativ stupider Shooter, der leider nicht mal aus diesen ganzen Möglichkeiten, die er da hat, dann wirklich viel macht.
Das stimmt. Wie findest du denn, hast du Infinite noch so gut im Kopf irgendwie? Weil das ist ja so der erste, der sich dann halt auch komplett davon trennt. Der wird ja erst mit den Sehbestattung DLCs zu Bioshock verbunden. Aber wie hast du denn so wahrgenommen?
Ich fand den schon auch cool, aber ich fand es da ganz interessant, dass Bioshock 1 und 2 ja durchaus einen sehr realistischen Grafikstil anstreben. Mhm. Auch jetzt im HD-Remake merkt man schon, dass das einfach stellenweise ganz tolle Lichtstimmungen hat und wirklich ganz großer Wert drauf gelegt wurde, dass man da irgendwie auch optisch was bekommt. Und Infinite setzt ja auf einmal auf eher so einen bunten Comic-Stil. Also nicht so übertrieben, dass man jetzt sagt, boah, das schaut ja aus wie so ein Gearbox-Spiel, aber du weißt, was ich meine. Es ist deutlich eher stilisiert, deutlich eher mit einem künstlerischen Anspruch und weniger auf einen realistischen Look getrimmt, ne?
Hm, das stimmt, ja. Aber ich finde, es passt gut. Und das ist vielleicht auch so die Stelle, wo ich irgendwie echt mal loben muss. Das ist eins der wenigen, also auch schon Bioshock, aber auch gerade bei Infinite finde ich, dass es vom Inhalt her und von der Story her eins der wenigen AAA-Spiele, die sich halt auch echt trauen, richtig interessante, krasse politische Themen anzusprechen, weil bei Infinite geht's ja schon so um Dinge wie Rassismus zum Beispiel.
Ja.
Also du spielst 10 Minuten und denkst so, wow, was ist hier los? Und auf einmal gibt's da wirklich eine richtig üble Szene, wo du einfach nur schlucken musst und denkst, was? Und es zieht sich durch dieses Thema und Religion spielt natürlich eine ganz große Rolle, gerade so die Werte des Christentums und so weiter und wie sie zum Beispiel für und gegen den Menschen verwendet werden können. Das ist interessant und vielleicht unterstützt es auch unsere These, dass diese Spiele wahrscheinlich nicht gemacht worden wären, wenn es keine Actionspiele gewesen wären, weil das, was da an Stoff eigentlich drin ist, hat sehr viel Diskussionspotenzial und das finde ich super spannend. Also gerade bei Infinite finde ich es sehr viel spannend, fast schon ein bisschen spannender als bei Bioshock, weil die da echt einige Sachen anreißen, war ich total überrascht beim Spielen.
Ich finde es halt auch da interessant, dass die Welt noch lebt und atmet. Also bei den ersten zwei kommst du ja im Prinzip in ein kaputten Freizeitpark, nenne ich es jetzt mal. Und alles ist nur noch eine Kulisse, in der ein paar Monster rumrennen. Und im Infinite ist es ja wirklich so, dass diese Welt noch existiert und dort noch normale andere Menschen sind. Und es ist nicht sofort jeder, auf den du triffst, ein Gegner, sondern du triffst halt auch Leute, die irgendwie mit dir interagieren und dir was erzählen über diese Welt. Und es ist alles deutlich ja, lebendiger und atmender, wenn du weißt, was ich meine.
Ne? Das ist übrigens ganz cool, ganz kurz als Einschub bei dem DLC der Seebestattung. Da hast du am Anfang von dem ersten Teil, sieht man Rapture auch mal mit Menschen, ohne die Splicer. Okay. Das ist ganz cool, ist so die Einführung. Da sieht man mal so einen Bereich, so einen Einkaufsbereich, da kannst du in Geschäfte reingehen und dann merkst du dann mal, wie das war, bevor alle verrückt geworden sind. Das ist ganz cool.
Zur Technik vielleicht noch ganz kurz was. Die ist solide, ordentlich, aber eben nicht sensationell. Also es ist jetzt kein so ein Spiel, wo einem irgendwie die Kinnlade runterfällt und man sich jetzt sagt, wow, die pressen das letzte bisschen Power aus den aktuellen Konsolen raus, sondern es ist eher so ein gut gemachtes HD-Remake. Ich habe mir dann irgendwie zum Beispiel mal Digital Foundry nochmal angeschaut. Ich finde, die sind immer manchmal so ein bisschen arg kniefieselig, so. Ja, naja, weil so, ja, das läuft immer solide auf 60 Frames, aber wir haben hier eine Stelle entdeckt, da droppt die Framerate mal auf 58. Das ist natürlich inakzeptabel. Und das, also dieses, okay. Ja, okay, das merkst du aber als normaler Spieler überhaupt nicht, ob die Framerate da mal von 60 auf 58 runterbricht. Also ich habe persönlich an keiner Stelle irgendwie gemerkt, dass ich jetzt gesagt hätte, ui, das ist aber technisch, da haben sie aber gepatzt, sondern ich finde, das ist ein top aussehendes, super gut gemachtes HD-Remake. Aber es ist halt nicht das, was aktuell State of the Art ist, das muss man halt auch sagen.
Nee, klar, aber das ist halt auch, sind auch Spiele, die sehr vom Art-Design halt auch leben. Ich finde, das kommt sehr gut in dem HD-Remake zur Geltung. Und ich muss schon sagen, also Infinite hat mich schon noch so ein bisschen weggesprengt, hätte ich jetzt fast gesagt, weggehauen. Also Disney gibt es ja schon so diese Szenen, wo man so einen Panoramablick über die Stadt hat und so, es sieht immer noch herbe geil aus. Also das ist so, das finde ich ist auch, also das merkt man natürlich auch, dass dieses Spiel das jüngste ist. Das ist da, ich glaube, das kam 2013 raus oder so, ne?
Ich glaube, in Infinite sind die Areale auch größer, kann das sein? Mhm. Weil in Bioshock, wenn man ganz ehrlich ist, siehst du ja nur am Anfang mal ein bisschen was von der Stadt und den Rest der Zeit läufst du nur durch irgendwelche Unterwasserröhren oder hast mal irgendwie das größte der Gefühle ist halt mal irgendwie so ein Theater, was irgendwie so eine Treppe hat, die so runterführt und dann so verschiedene Emporen oben und so. Aber das sind alles keine großen Areale mit großer Weitsicht und das ist halt in Columbia schon anders, ne? Da hast du einfach mehr Weitsicht und das fühlt sich alles offener an und dadurch kann man da, glaube ich, auch einfach mit der Grafik dann nochmal mehr machen, wenn man einfach im Hintergrund mehr Weitsicht hat und mehr Details darstellen kann.
Das ist auch unglaublich, was sie da mit der Lichtstimmung auch teilweise hingekriegt haben bei Infinite. Bioshock ist auch schon cool, aber es ist halt mehr so dieses düstere Horror-Ding. Und bei Infinite, es ist halt einfach schwer, bei einem Spiel, was jetzt nicht so eine klare, also wo es so klare Regeln für Beleuchtung gibt. Bei Horrorspielen hat man schon sehr klare Vorstellungen, wie so ein Horrorspiel ausgeleuchtet werden muss, weil es einfach auch sehr viele sehr, sehr gute Beispiele gibt. Und da gibt es mittlerweile echt wenig Neuerfindungen, was so Beleuchtung betrifft, was okay ist. Also man hat da schon viel ausgereizt. Aber bei Infinite ist das genaue Gegenteil. Infinite spielt ja bei hellen Sonnenschein in einer Stadt, die aussieht, also die bewusst aussieht wie der Himmel. Und wie beleuchtet man das, dass es trotzdem interessant ist und dass da trotzdem sehr viel Lichtstimmung drin ist? Und da gibt's echt Sachen, also da sind so coole Beleuchtungseffekte drin, dass du manchmal wirst halt bewusst geblendet oder du läufst so ein gleißendes Licht irgendwie rein und die Wirkung ist unglaublich. Also ich finde, Infinite ist, da haben sie echt coole Sachen, weil das nimmt natürlich ein bisschen ab dann später, wenn es dann zu der Action kommt und so. Also da geht's mir jetzt eher so schon so um die Szenen, wo mal ein bisschen Handlung erzählt wird. Die finde ich super beeindruckend. Wenn du dann jetzt aber natürlich in so ein Haus reingehst und dann läufst du auch durch so Gänge oder durch Bahnstationen oder so, dann nimmt es optisch natürlich auch deutlich ab. Also die Außenareale, würde ich sagen, die hauen schon ziemlich, die sehen echt super aus. Aber ich glaube, die sahen 2013 auf dem PC auch super aus. Im Grunde genommen ist es ja die PC-Version.
Das muss man übrigens dazu sagen, witzigerweise, dass die PC-Leute eigentlich von diesem Upgrade überhaupt nichts haben. Die bekommen das zwar kostenlos via Steam, also wenn du die Spiele in deinem Steam-Account drin hast, dann wird das einfach freigeschaltet und dann kannst du dir halt diese Collection auch runterladen. Aber die merken davon nichts, weil die halt im Prinzip sagen, ja gut, so wie ihr das jetzt auf der Konsole erlebt, so sah das halt damals schon bei uns auf dem PC auf, wenn man einen High-End-PC hatte.
Das stimmt, ja.
Also das heißt, für die ist das natürlich jetzt nicht so spektakulär, aber für die Konsolenpöbel ist das natürlich dann schon was Cooles, wenn man es auf der aktuellen Generation nochmal spielen kann. Aber würdest du so weit gehen und sagen, wer die nicht gespielt hat, sollte die trotzdem jetzt nochmal nachholen, weil das einfach Meilensteine sind?
Ja. Also auch wenn ich meckere über, also auch wenn wir viel zu meckern haben an dem Gameplay vom ersten, die Welt alleine rechtfertigt das. Und die sind, das Geile ist ja, dass alle DLCs und dass alle Teile miteinander verbunden sind. Da gibt's ja von, also jeder Teil oder jede Stadt, sagen wir es mal so, stellt zwar eine eigene Dystopie dar, aber das Ganze ist ja verbunden mit einer ziemlich cleveren, so viel kann man ja verraten, mit einer ziemlich cleveren Zeitreisegeschichte oder Dimensionsgeschichte, so die wirklich total, also gerade durch den Abschluss mit Burial at Sea funktioniert die total gut und das gibt einen richtig guten Rahmen. Das ist einfach eine schöne, große, von der Story her eine richtig coole, große Spielereihe, wo es sich unbedingt lohnt, nach dem Spiel halt auch dann das Internet aufzusuchen, zu konsultieren und da mal zu gucken, ob es da irgendwie Leute gibt, die sich stärker irgendwie mit der Geschichte auseinandergesetzt haben, die dann Details raussuchen und so. Das ist ein total faszinierendes Universum. Allein deshalb lohnt sich das schon. Also die Spiele sind jetzt nicht so schlecht, dass man die vom Gameplay nicht so frustrieren, dass man es jetzt auf gar keinen Fall spielen kann. Zur Not kann man ja auch auf einfach stellen und sich dann einfach da durchprügeln.
Ja, und also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, die Spiele sind mechanisch, handwerklich sind die einwandfrei. Ja, also wenn wir sagen, das Shooter-Gameplay und blablabla, das funktioniert, das ist handwerklich gut gemacht. Es ist halt nur vielleicht nicht das, was man sich irgendwie erwartet hätte, wenn man halt System Shock kennt und auch andere Spiele, die zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel Dishonored oder sowas.
Ja, oder auch
was
andere,
halt deutlich mehr Lösungsmöglichkeiten für seine Probleme
haben. Also andere Shooter, die halt einfach, die für Shooting gemacht worden sind, also wo dieser, es ist halt auf einem Niveau, das passabel ist, aber es ist einfach nichts, wofür du dieses Spiel kaufst und am Ende in Erinnerung behalten wirst. So, es ist eher so ein Muss, was mitgeht. Aber ich würde dir auf jeden Fall dringend empfehlen. Es ist halt auch geile Sammlung. Also es kostet irgendwie 40 Euro. Man kriegt das ganze Paket der Reihe dazu. Geil. Wenn sie jetzt nicht irgendwie noch einen Kniff finden, das mit System Shock zu verbinden, dann glaube ich, ist es komplett. Aber da ist jetzt nichts aufgefallen irgendwie. Und es alleine schon, also bei Infinite finde ich auch, ich finde die Charaktere halt auch cool. Also abgesehen davon, dass zum Beispiel Elisabeth aussieht wie eine Disney-Prinzessin, das ist das Einzige, was mich an ihr stört, die ist halt auch zum Beispiel eine echt cool geschriebene Figur und die Dialoge, die sie zusammen mit dem Hauptcharakter hat, das sind clevere Sachen.
Booker DeWitt heißt er übrigens.
DeWitt, genau, ne, ja. Booker. Ich finde, die Gespräche sind auch interessant irgendwie, das ist so, also manchmal wünsche ich mir einfach, ich würde mir da lieber einen Film angucken oder halt einen sehr guten Roman, sehr gut illustrierten Roman lesen, weil das irgendwie so Das ist immer ein bisschen schade, dass man dann irgendwie so von Ballereien unterbrochen wird und so. Aber da sind einfach oft sehr clevere Dialoge irgendwie mit drin. Das ist cool gemacht. Oder diese Geschwister, die da immer auftauchen und die einfach so aus der Luft heraus Fragen stellen. Ich will jetzt nicht verraten, wieso. Aber die Auflösung ist einfach super clever. Und die sind unbedingt auch auf Englisch spielen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Die deutsche Synchro ist nicht schlecht. Die ist ganz okay. Aber wenn ihr Englisch versteht, das ist so gut vertont. Also gerade Elisabeth hat so eine tolle Synchronsprecherin bekommen, irgendwie, die wiegt da richtig Emotionen an. Und das erwartet man eigentlich auch nicht von so einem Ballerspiel. Das ist sehr überraschend. Ich finde die auch einzigartig. Also es sind halt Spiele, es gibt halt so Shooter, wo du sagst, okay, sowas wird in 3 Jahren auch wieder so rauskommen. Aber die ganzen Bioshock-Spiele, die sind alle so, die bauen so eine eigene Welt auf, die wird auch für viele Jahre für sich stehen. Also ich glaube, dass wenn die Entwickler jetzt nicht selber irgendwie eine Fortsetzung machen, wird man sowas auch nie wieder sehen.
Also die selber werden keine machen, weil Irrational Games gibt's ja nicht mehr. Also
echt, was?
Ja, klar.
Die sind aufgelöst worden?
Nö, die haben sich selber, glaube ich, aufgelöst. Also irgendwie die, ich weiß nicht, wie war das, weil Ken Levine hat doch irgendwie gesagt, er hat da keine Lust mehr drauf. Und dann haben die ein neues, kleines Ding gegründet. Also, oder vielleicht gibt's Irrational Games noch, aber die haben jetzt irgendwie 10 Mitarbeiter und arbeiten dann irgendwie
ein kleines Mobile-Game. Genau, ich bin jetzt gerade mal auf Wikipedia gegangen, steht, hier arbeiten gerade 15 Leute. Vorher waren es 200.
Genau, also die haben quasi komplett die Belegschaft vor die Tür gesetzt und was komplett Kleines, anderes gemacht. Und also das heißt, ein Bioshock in der klassischen AAA-Form werden wir wohl nicht mehr von denen zumindest bekommen. Aber es ist trotzdem schade, ne? Weil es ja eigentlich schon auch irgendwie, ich glaube schon, dass Bioshock ein Wegbereiter für andere Spiele war. Also bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass die Sachen gemacht haben, die andere Entwickler zu irgendwas inspiriert haben, das besser zu machen. Also das heißt, und wenn es eben nur ist, dass sich Fulbright gegründet hat und dann Gone Home gemacht hat, die wiederum total für andere Leute inspiriert haben, in diesem bösen Walking Simulator, um das Wort mal zu verwenden. Also das heißt, man kann durchaus diesen Wert für die Branche als solche und was das für das Medium Spiele erreicht hat, gar nicht überbewerten, finde ich, bei Bioshock.
Nee, das stimmt. Also da kann man viel über die Spiele sagen, auch wie die mechanisch gealtert sind, aber was die spielkulturelle Bedeutung betrifft, ist das einfach, da gibt's einfach nicht zu diskutieren. Das sind sehr wichtige Spiele. Und ich glaube auch, dass so Titel heute, so Dishonored zum Beispiel oder so, die würden wahrscheinlich anders aussehen, hätte es Bioshock nicht gegeben. Irgendwie. Also ich denke, hat auch einfach gezeigt, dass man auch wenn man Kompromisse bei dem Spiel an sich machen muss, so mit Shooting und allem, dass man aber trotzdem halt sehr visionäre Welten dann auch tatsächlich erzählen kann und dass so ein Medium einfach auch in der Lage ist, solche komplexen Sachen irgendwie darzustellen. Und das, also da ist Bioshock wirklich Garant für. Das hat man in System Shock schon so ein bisschen gespürt, dass es so in diese Richtung gehen kann. Und natürlich die Leute, die von System Shock dann aus zu Deus Ex gegangen sind, haben es ja dort auch nochmal bewiesen, aber ich finde, also was die Tiefe so betrifft, ist das einfach ein super wichtiger Titel.
Auf jeden Fall, also dann können wir uns doch darauf einigen, dass man es auf jeden Fall spielen sollte, allein aus historischer Chronistenpflicht.
Und es hat wirklich auch ein sauberer Remaster. Also nachdem jetzt hier die Scheiße mit Batman war und ich habe jetzt ganz gruselige Sachen über Assassin's Creed gehört, muss man auch einfach mal sagen, so ein Remaster ist auch, ein guter Remaster ist keine Selbstverständlichkeit irgendwie. Das hat ja bisher eigentlich immer nur Sony hingekriegt mit ihren eigenen IPs. Und das also da auch mal Lob. Es ist ja nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Man drückt auf Portieren und dann läuft ein Batch durch und dann ist das Ding auf der neuen Konsole. Ist ja schon Arbeit, das an die neue Architektur anzubringen. Und das ist gut gelungen. Also das hier, mir sind da jetzt auch keine Fehler aufgefallen beim Spielen.
Kleine Korrektur. Ich finde auch, dass LucasArts bei den Monkey Island Spielen eine super Remaster
hat. Ach ja, richtig. Stimmt. Du hast recht. Ja.
Da war es nämlich zum Beispiel so, dass man zwischen beiden Grafiken umschalten konnte, was mega geil. Interessant war. Mhm. Und man konnte jederzeit die Developer-Sachen angucken. Die waren auch wirklich interessant. Also du konntest das komplette Spiel mit Developer-Commentary und es war jetzt nicht so dieses, ja, das kannst du dann angucken, wenn du es durch hast, beziehungsweise du musst irgendwas Verstecktes in dem Spiel freischalten, sondern das war halt Teil des ganzen Erlebnisses. Und das
ist komisch, dass man das bei Firmen, wo man denkt, die sind halt, also gerade so was Budgets und so betrifft, relativ potent, so Ubisoft und Konami, da glaubt man irgendwie, die kriegen das ja locker hin mit den Remastern und dann kommt da so Scheiße raus. Schon merkwürdig, ne?
Ich kann es ja nicht beantworten. Ich glaube, es ist halt manchmal auch einfach so eine Technik-Engine-Frage, weil ich glaube hier, das ist Unreal Engine, ne, BioShock.
Ja.
Und ich glaube, wahrscheinlich kannst du halt einfach den Code nehmen, kannst sagen, wir kippen den in die neue Version der Unreal Engine und fangen dann an, darauf hin zu optimieren. Und es gibt vielleicht Spiele, wo du sagst, ja, da gibt's keine eigene Engine in der neuen Version mehr für, sondern wir müssen das komplette Spiel mehr oder weniger von null irgendwie schauen, dass wir das rüberpriemeln und so. Deswegen möchte ich jetzt nicht immer irgendwie auf die Entwickler oder Publisher eindreschen, weil ich glaube, es ist manchmal einfach leichter, manchmal einfach deutlich schwerer.
Ja, aber gerade bei den Sony, deswegen habe ich Sony da jetzt so gelobt, weil die haben ja so zum Beispiel Shadow of the Colossus und sowas neu aufgesetzt und das sind ja auch irgendwie so eigene Hausentwicklung wahrscheinlich auch, aber Hausentwicklung gewesen, also keine Unreal Engine oder sowas, keine lizenzierte Engine, und das hat ja wunderbar funktioniert. Aber die haben natürlich auch dann viel Arbeit reingesteckt, das sieht man dann auch immer in den Remastern. Was war denn das? Hört sich so gut, Uncharted war zum Beispiel ziemlich geil.
Ja, Uncharted
und, war richtig. Und ich glaube, Bluepoint Games hat das oder so gemacht, die ja mittlerweile relativ bekannt für ihre Remaster sind, und die haben halt auch viel Zeit und Arbeit investiert, und da sieht man es. Manchmal hat das Studio ja auch manchmal auch Pech mit den Ausgangsmaterial, aber Silent Hill hatten die einfach Pech, dass Konami das nicht archiviert hat.
Ja, und dass die Version bekommen haben, die noch Bugs drin hatte, die in der Original-Release-Version schon draußen waren.
Die mussten halt ganz viel nachbauen und so, und das war einfach, die waren da nicht gewappnet. Wobei es Comic Sans auf Straßenschildern nicht entschuldigt.
Ja, das stimmt. Und diesen kackhässlichen See, der halt in der Original-PS2-Version so total schön im Nebel verschwindet, und alles total malerisch aus und idyllisch, und im Original siehst du halt einfach eine kackhässliche Seeoberflächentextur, die einfach mit einem Strich aufhört, weil da das Level aufhört. Also da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, dass es vielleicht nicht immer das Beste ist, einfach nur die Weitsicht nach oben zu drehen. Also
ja, das wurde gerade Digital Foundry gesagt, dass die haben eine tolle Reihe da drin, die heißt irgendwie Retro, irgendwas mit Retro, und da haben sie auch über Silent Hill 2 gesprochen und auch über das Remaster, und es ist toll, wie die ganze halbe Folge geht nur über dieses Remaster, wie furchtbar das ist, aber es ist sehr sehenswert, weil man dann auch mal merkt, also weil man dann auch als jemand, der das nicht gespielt hat, dann versteht, warum die Fans so sauer waren, und das kann ich an der Stelle nochmal empfehlen.
Und ich glaube, dass mit Assassin's Creed, mit der Ezio Collection, ich vermute mal, dass das eine Zeitfrage war. Ich glaube, da hat irgendjemand bei Ubisoft festgestellt, so, oh hoppla, wir haben ja gar kein Assassin's Creed fürs Weihnachtsgeschäft. Was können wir denn da machen? Wir können in 3 Monaten so eine Ezio Collection irgendwie rausrotzen. Machen wir. Also ich glaube, dass das tatsächlich einfach der Grund ist.
Aber Assassin's Creed 2 ist doch so der beliebteste Teil von allen, oder? Die Ezio Collection.
Ob der am beliebtesten ist, das weiß ich nicht. Aber ich halte die Spiele mit Ezio doch durchaus für die besten Serienteile.
Also, das habe ich so gehört. Also ich habe die selber noch nicht gespielt. Ich bin erst mit Black Flag eingestiegen, aber ich habe immer gehört, dass die Ezio-Sachen, das sind so die Assassin's Creed-Spiele.
Ist tatsächlich auch so. Also Assassin's Creed, was war es denn? 4? Black Flag?
Nee, Black 5? Flag war das mit den Piraten.
Ja, klar, ich weiß schon, welches das ist, aber ich überlege gerade, welche Nummer es hat. Also,
ich habe 3 war doch in Amerika.
Genau, 3 war mit dem Indianer in Amerika.
Genau.
Genau. Also Black Flag ist ein super gutes Assassin's Creed, aber das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass es eigentlich kein klassisches Assassin's Creed ist, sondern es ist eigentlich ein super gutes Piratenspiel, und das Assassin's Creed ist da halt eher so etwas ungelenk über die ganze Story gestülpt, damit man das auf die Packung schreiben kann, aber es hätte es eigentlich nicht gebraucht. Es wäre durchaus in Ordnung gewesen, dass meiner Meinung nach Assassin's Creed zu skippen und einfach irgendwie Black Flag zu nennen. Wenn man sagt, man möchte ein klassisches, gutes Assassin's Creed, dann ist eigentlich Teil 2 schon der Höhepunkt der Serie aus heutiger Sicht. Und da schade, dass ausgerechnet solche Spiele dann irgendwie mit so einem mäßig guten HD-Remake bedacht werden.
Also, das wäre eigentlich schon fast mal ein interessantes Brunch-Thema, so Remaster mal drüber.
Remaster-Versionen, ja. Mhm. Aber das ist auch ein Fass ohne Boden, glaube ich.
Glaube ich auch irgendwie. Also es wird ja immer so verteufelt. Ich finde Remaster eigentlich super. Aber es kommt immer drauf an, wer sie macht, ne? Also es gibt gute und schlechte. Das ist halt einfach die Frage. Das wäre echt ein interessantes Brunch-Thema. Könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren sagen, ob wir das mal machen sollen, weil mittlerweile gibt es ja auch echt viele. Vielleicht können wir einfach auch da mal über ein paar gute und schlechte Beispiele reden.
Klar.
Schon ganz cool.
Und auch grundsätzlich mal über das Thema, weil ich finde, die werden teilweise einfach oft zu Unrecht verteufelt und es ist natürlich ein bisschen so diese arrogante, ja, ich habe damals das Original gespielt und ich finde in 60 Frames pro und das muss man damals auf dem Röhrenmonitor gespielt haben, sonst kommt das gar nicht richtig rüber, wo ich mir denke, ja, aber es gibt halt auch Spieler, die halt damals nicht gespielt haben, weil sie einfach zu jung sind und es ist doch für die schön, wenn die jetzt auch nochmal so eine Möglichkeit bekommen und ganz ehrlich, das ist auch eine Diskussion, glaube ich, die, na gut, wahrscheinlich im HiFi-Forum diskutieren sie auch darüber, ob man sich irgendwie Citizen Kane auf Blu-ray angucken kann, weil das funktioniert ja nur original in, weiß ich nicht, schlechtere Auflösung so gut und so, aber andererseits bei so Filmklassikern, die kann man ja auch noch mal, wenn die noch mal gut gemacht wurden.
Was sind, was übrigens ein Irrglaube ist, ne, dass die schlechte Auflösung zu dem Film früher gehörte, weil die Auflösung auf Zelluloid auf Film ist viel höher als die Standardauflösung auf DVD gewesen. Das heißt, wenn man jetzt eine gute Abtastung hat, dann kriegt man diese HD-Qualität, die Auflösung auch hin.
Ja.
Das ist
Weil halt Zelluloid analog ist, aber halt.
Ja, nur weil sie es zum ersten Mal auf VHS oder so gesehen haben, denken sie, es sieht so aus, das ist Quatsch. Also weil die gute Abtastung erreichen eine, ich weiß jetzt nicht genau Zahl, die sie erreichen können, aber es ist auf jeden Fall. Deswegen sind viele alte Filme, wenn sie neu abgetastet worden sind, auch so unglaublich gut aus. Das liegt nicht daran, dass sie es irgendwie hochgerechnet haben oder so, sondern es liegt daran, dass es einfach, dass sie die Originalfilmrollen hatten und die neu abgetastet haben.
Und das Zelluloid halt dann die Qualität hatte.
Genau, ja. Aber da gebe ich mich jetzt nicht auf eine Auflösung fest, da müsste ich auch nochmal nachlesen. Aber das hat, Film hat auf jeden Fall eine ziemlich hohe Auflösung, wenn es gute Filme sind, da gibt es natürlich auch Unterschiede nach je nach Filmformat und so, aber ich rede jetzt hier von so amerikanischen, teuren Hollywood-Produktionen, die in der Regel auch gut aufbewahrt sind. Also die haben im Gegensatz zu Konami auch tatsächlich Archive, wo sie Filme dann auch aufbewahren und wo die unter guten Bedingungen dann zurückgelegt werden und deswegen klappt das dann auch so gut. Ey, das ist wirklich ein gutes Thema. Lass uns das mal irgendwie für die nächsten Tage mal machen.
Mhm. Alles klar, dann sind wir mit Bioshock Collection durch und dann hören wir uns morgen wieder.
Alles klar.
Ciao.